Übrigens, das Gleiche habe ich bei Andreas auch so rausgehört, eine Liebe zu seiner Gemeinde hier in Rheinbach. Und das ist sehr, sehr schön. Und hätte ich das nicht gespürt, hätten wir ihn auch nicht berufen. Das Thema heute Morgen, übrigens, Sie können nachher ein Handout bekommen, dann kann man die Predigt zu Hause nochmal nachlesen oder die wichtigsten Gedanken irgendwie reflektieren, so heute Abend vom ins Bett gehen und so weiter, das ist eine ganz tolle Sache. Das Thema heute Morgen lautet, es ist nicht einfach, Christ zu bleiben. Es ist nicht einfach, Christ zu bleiben. Und wenn du mich fragst, vielleicht darf ich das vertrauliche Du heute Morgen mal wählen, wenn du mich fragst, so nach 38 Jahren, was berührt dich vielleicht auch so wehmütig? Dann ist es das, dass ich mit meiner Frau jetzt mal so überlegt habe, wie viele Leute sind eigentlich, haben wir eigentlich durch die Gemeinde erlebt, sind so durch die Gemeinde gegangen im Laufe der Jahrzehnte. Und da sind eine ganze Reihe Menschen da, die sind nicht mehr da. Die sind eine Zeit in die Gemeinde gegangen. Die haben eine Zeit mit uns Gott gelobt. Die haben irgendwo gedient. Und dann haben sie den Anschluss verloren. Es geht ja nie von heute auf morgen, dass man sagt, so ab jetzt mache ich nicht mehr. Das ist so schleichend. So schleichend. Dass der Gottesdienstbesuch immer mal was, da werden andere Dinge vorgezogen und so weiter, irgendwo Wochenende irgendwo hinfahren und was weiß der Kuckuck. Und vieles andere mehr und die stille Zeit, da will man auch nicht so gesetzlich sein und vieles andere mehr. Das Wehmütigste für mich ist, an Menschen zu denken, und ich habe sie vor Augen, die heute nicht mehr da sind. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Und das ist so schmerzvoll mit anzusehen, wenn der Glaube beim Menschen zurückgeht und das Feuer nachlässt. Das merkt man. Sehr vieles merkt man. Ein geschultes Auge. Das merkt man. Steht jetzt wieder ein Besuch an, den ich noch machen muss. Die Dinge muss ich klären. Warum das bei Leuten in der Gemeinde eingeschlafen ist. Rolf Schäffbuch, vor einiger Zeit heimgegangen, war Prälat von Ulm, der hat einmal das Wort gesagt, die Gemeinde ist umgeben von einem breiten Gürtel, der sich aus Ehemaligen rekrutiert. Aus Ehemaligen, gibt es in Rheinbach auch? Ehemalige? Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Woran liegt das? Gibt es vielleicht Früherkennungszeichen, die man aufnehmen sollte? Wie kann man davor bewahrt bleiben? Sicher gibt es auch im Glauben eine gefährliche Routine. Es gibt einen Rückschritt und es gibt ein Abdriften. Es ist alles andere als selbstverständlich, Christ zu bleiben. Es ist alles andere als selbstverständlich, in einer erfüllten Ehe zu leben. Jesus hat ja davon gesagt, dass viele abfallen werden. Darf ich einmal so fragen, was musst du unternehmen, dass das dir nicht passiert? Wir wollen gar nicht auf andere hören und für andere denken, sondern für uns selber. Mir ist ein Text aus dem Neuen Testament sehr wichtig geworden und über den möchte ich predigen, aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Da ist es: Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen ließ, ihn, der uns in seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Setzt deshalb alles daran, dass ihr aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst. Aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis. Aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Und aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit. Aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunimmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, der ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass ihr eure Berufung und Erwählung festmacht. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Darum werde ich euch immer wieder an diese Zusammenhänge erinnern. Ihr wisst zwar Bescheid und seid fest in der Wahrheit gegründet, die euch bekannt gemacht worden ist, aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Paulus sagt, wir haben einen kostbaren Glauben empfangen. Freunde, darf ich mal fragen, dass du glauben kannst, jubelst du noch darüber, dass das das größte Geschenk ist, was dir auf diesem Kosmos begegnet ist? Du kannst glauben, einen kostbaren Glauben. Haltet den Glauben in Ehren, liebe Freunde, den Glauben in Ehren. Und der Apostel sagt, Apostel Petrus, wir sind bestens ausgestattet. Uns ist alles geschenkt worden. Vers 3, das ist ja eine ungemein befreiende und entkrampfende Nachricht. Gott hat uns in seiner Macht alles geschenkt, was man zu Christsein braucht. Alles geschenkt. Christsein ist doch nicht ein Beachten von Regeln. Und Christsein heißt doch auch nicht, dass uns der Christus noch ein paar Regeln mehr gebracht hat gegenüber zum Alten Testament. Wir halten ja die Alten schon nicht, geschweige denn neue. Dafür haben wir die Polizei, dafür brauchen wir keinen Christus. Und wir brauchen Gott nicht gefallen durch eine fromme Plackerei, durch die anstrengende Arbeit, alles. Das heißt, 100% ist uns von Christus geschenkt worden, damit wir so leben können, wie es ihm gefällt. Alles. Das heißt doch einmal, die Grundlagen eines Lebens als Christ muss ich mir nicht erarbeiten, das wird mir von Gott geschenkt. Das ist ja so ganz wichtig. Wir können und brauchen Gott nicht mit unserer Frömmigkeit zu imponieren oder durch Leistung zu beeindrucken. Gott hat uns seinen Christus geschenkt. Und mit ihm alles, mit dem Christus, was zum Christ werden und zum Christ bleiben notwendig ist. Alles ist in dem Christus. Und Christ werden heißt ja, ich habe das Geheimnis Gottes geschaut. Und ich kann mich an diesem Geheimnis Gottes, an dem Christus, der Mensch geworden ist, der sich in die Krippe gelegt hat und an dem Christus, der ans Kreuz ging, da kann ich mich nicht satt sehen. Da bin ich zutiefst begeistert von diesem Christus und er fasziniert mich. Und wir haben den Christus erkennen können als den großen Zahlmeister, der am Kreuz für uns sein Leben gelassen hat, freiwillig, und wir feiern demnächst wieder Karfreitag, wir sind in der Passionswoche. Den Christus entdecken können, der uns versöhnt hat mit Gott, der uns Frieden gebracht hat mit Gott. Sodass wir nun sagen können, Vater, zu dem, der alles geschaffen hat, Vater sagen können. Wir gehören einem überaus menschenfreundlichen, barmherzigen, guten und starken Gott. Und der gute Hirte, der geht nun in unserem Leben voran und der ist, der den Ton angibt. Und er hat uns erwählt und hat uns berufen. Und er hat in uns Glauben geweckt. Glauben ist ja keine Leistung, dass man irgendwo durch den Kopf Gott auf die Schliche kommt. Sondern Glauben ist ein riesiges Geschenk, was der lebendige Gott in uns hineinlegt. Er hat uns erwählt und damit ein sinnerfülltes, zielgerichtetes und hoffnungsvolles Leben. Ich habe die Tage einen Satz gefunden, der hat mich fasziniert, von Hermann Bettel. Der heißt, ohne Gott durch diese Welt gehen, heißt keinen Freund haben. ohne Gott durch diese Welt gehen, heißt keinen wirklichen Freund im tiefsten seiner Existenz erfahren zu haben. Der hat mich beschäftigt. Ohne Gott, stimmt es? Ohne Gott. Dass da was offen bleibt. Dass da ein Vakuum ist, was durch keinen Menschen je gefüllt werden kann. Ich glaube daran. Und wir sind dabei, dieses geschenkte Leben von Gott und diesen kostbaren Glauben immer besser auszupacken, zu entdecken. Das heißt doch Christ sein. Ich vermute mal, dass ich euch in Rheinbach bis jetzt noch nichts Neues gesagt habe, oder? Das sind alle Kamellen. Schauen wir mal hin, jetzt kommt's. Bitte die Skizze. Oft sehen wir das so. Bis zur Bekehrung, nächste Bild bitte. Bis zur Bekehrung ist Gnade, das wissen wir, das können wir uns nicht erarbeiten. Gott wirkt und beschenkt uns, das ist alles Gnade. Und dann sind wir durch seine Gnade Christen geworden. Und jetzt kommt die Zeit der christlichen Existenz nach der Bekehrung. Und dann bitte das nächste Bild. Jetzt ist Leistung gefragt. Jetzt muss ich was bringen. Jetzt bin ich dran. Bis zur Bekehrung schafft er das. Und nach der Bekehrung, da bin ich jetzt gefragt. Und dann muss ich mir Mühe geben. Und dann geben sich Christen Mühe. Und Gottesdienstbesuch, das ist auch so eine Pflichtübung und so weiter, wo man irgendwie Gott imponieren will. Da beginnt die Leistung. Und dann kommt der Krampf. Dann kommt nicht der Kampf. Kampf gehört zum Christenleben dazu. Aber dann kommt der Krampf. Und der ist bei vielen Leuten und bei vielen Christen einfach da. Jetzt muss ich meine geistlichen Muskeln spielen lassen. Ihr Lieben, das ist eine unwahrscheinliche Tragik. Der Text sagt, alles ist Gnade. Nein, nein, nochmal zurück bitte. Alles ist Gnade. Und das ist total falsch. Jetzt Leistung. Auch jetzt geht die Gnade Gottes weiter. Alles, was Gott uns für die, alles, was Gott in uns hineingelegt hat, das wird uns auch hier versorgen und das wird hier mit uns gehen. Das ist keine Leistung meinerseits. Und damit bin ich dem Zweiten, auch für die Konsequenz meines Lebens als Christ steht er ein. Auch das, was nun in meinem Leben zu sehen sein soll, wie ein Christ sein und werden soll, das muss ich mir nicht mühsam erarbeiten. Das muss ich nicht irgendwie aus mir herauspressen, sondern das ist schon in mir angelegt in der Wiedergeburt. Paulus schreibt mal im Epheserbrief Kapitel 2, von all den guten Werken, die schon in mir angelegt sind durch den Christus und die jetzt von mir nur, darf ich es mal so sagen, rausgelassen werden sollen, freigegeben werden sollen. Aber angelegt ist alles von Christus und von seiner herrlichen Gnade. Christsein ist geschenktes und getragenes Leben von Anfang bis zum Ende. Das ist so wichtig, Freunde, dass wir das rund kriegen und ganz neu, da hängt die Freude des Glaubens dran. Wir sind getragene und geführte Leute vom ersten bis zum letzten Augenblick. Und das macht mich unwahrscheinlich froh. Und das entlastet mich. Das entlastet mich. Und dann schreibt der Apostel Petrus, uns sind kostbare, wertvolle, allergrößte, unüberbietbare Verheißungen geschenkt als Christen. Da steht es im Superlativ. Das ist nicht mehr zu steigern und zu toppen. Lasst mich nur eins sagen. Wir sind schon Gottes Kinder, das ist toll, oder? Auch wenn jetzt noch nicht für alle sichtbar ist, was wir mal sein werden, da leiden wir manchmal selber dran. Aber wenn das geschehen wird, und das wird geschehen, dann werden wir ihm gleich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Das ist ein Ding, oder? Dass du eines Tages dem lebendigen Gott gegenüberstehst, und du wirst so sein wie er und wie sein Christus. Wir werden verwandelt und werden ihn sehen, wie er ist. Und an anderer Stelle heißt es, wo kein menschliches Gehirn je drauf gekommen ist, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Wir haben eine solche Hoffnung, eine gefüllte Ewigkeit vor uns und werden diesen Herrn sehen. Freunde, ich hoffe, wir haben noch Augen dafür was uns an ganz, ganz wertvollen Verheißungen als Einzelne und als Gemeinde geschenkt ist und können uns daran wirklich begeistern. Das Zweite, was der Apostel Petrus sagt, wir haben eine grundlegende Befreiung erfahren. Wir sind befreit von vielem Unguten, von Begierden, von Leidenschaften. Das heißt, es hat in unserem Leben ein Einst und ein Jetzt gegeben, einen Bruch gegeben. Und das wäre jetzt spannend, wenn ich mit dem Mikro durch die Reihen gehen könnte und könnte mal fragen, sag du doch mal, wovon hat dich der Christus befreit? Was brauchst du heute nicht mehr, was du früher praktiziert hast? Und dann würde der eine sagen, ich bin von einem Laster befreit worden, von einer schmerzhaften Angewohnheit, die immer da war. Oder ich habe mit Hochmut zu kämpfen gehabt oder mit Geiz, sieht man ja nicht. Und ist dennoch da, auch in manchen Gemeinden. Fluchen, ich denke, ein Mann, der hat gesagt, ich habe geflucht, bevor ich zum Glauben kam. Oder zotenhaften Geschwätz, dass man immer wieder da etwas bringen muss. Oder von unguten Wünschen und Zielen. Paulus sagt mal, in meinem Leben ist früher vieles gelaufen, worüber ich mich heute schäme. Wofür ich mich schäme, kann ich voll mit einstimmen. Dass mein Leben in anderer Richtung unterwegs war. Und da wurde voll Gas gegeben. Das Leben auskosten. Und wenn ich heute zurückschaue, sind da Dinge auch in meinem Leben gewesen, dafür schäme ich mich zutiefst. Römer 6. Und dass dieser Christus diesen Teufelskreis durchbrochen hat bei uns, ich tue nicht, was ich eigentlich will, sondern was ich verabscheue, das tue ich oft. Ist das nicht manchmal so? Und dass da der Christus hineingreift und dass ich rauskomme aus dieser Todesspirale an der Stelle. Und dann setzt er noch etwas drauf und sagt, ihr lieben Christen, vergesst nicht, ihr habt Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Wo man ja heute permanent unterwegs ist, auch im esoterischen Bereich. Gibt es nicht Kraftquellen außer mir? Gibt es nicht irgendwelche Energie, die ich anzapfen kann, damit ich die tägliche Existenz verwirklichen kann? Damit ich neue Kräfte, einen Schub an Kräften und an Liebe und so weiter und an Freude wirklich bekommen kann. Und Petrus sagt, hier ist das ganz große Angebot. Dort, wo ein Mensch zum Glauben kommt, was passiert denn da? Er bekommt Kontakt zur Oberleitung, zur göttlichen Oberleitung. Und dann fährt das Leben anders. Und er bekommt ein großes Geschenk, das bekommt jeder, der zum Glauben kommt, ein großes Geschenk. Und das ist der Heilige Geist. Das heißt, die Berührung mit seiner Kraft und seiner Liebe, von der göttlichen Energie, darf ich mal so sagen, kommt etwas in mein Leben hinein, was zu ihm gehört. Das ist das entscheidend Neue. Deshalb kann man nicht Christ sein aus eigener Kraft, da hebt man sich im Bruch. Sondern ich empfange Gottes Heiligen Geist und der beginnt in mir zu wirken. Das ist die Kraft, die den Christus aus dem Grab holt, schreibt der Apostel. Diese Kraft, die soll in unserem Leben zum Wirken kommen. Ich habe ein tolles Beispiel gehört. Da ist so ein Specht im Wald bei der Arbeit, so an einem Baumstamm und er hämmert dort permanent auf den Baumstamm ein und will da sein Loch reingraben. Und in dem Moment, wo er dort bei der Arbeit ist, da kommt ein Blitz und spaltet den Baum von oben bis unten in zwei Hälften. Nachdem der Specht sich ein bisschen erholt hatte von diesem Schlag, sagt er, hoi, ich habe noch nie gewusst, dass so viel Kraft in meinem Schnabel lag. Liebe Freunde, weißt du eigentlich, welche Kraft du durch Gottes Geist in deinem Leben empfangen hast? Ist dir das bewusst? Oder bejammerst du immer deine Kraftlosigkeit? Und hier und da kann man nichts machen. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nicht der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Besonnenheit und der Liebe. Und nun lebe in der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit erschließen sich ganz neue Möglichkeiten und eröffnen sich neue Perspektiven. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst bei dem folgenden Satz. Ich glaube, dass ich als Christ der beneidenswerteste Mensch bin, den es gibt. Da bringst du mich nicht von ab. Ich bin der beneidenswerteste Mensch als Christ. Freunde, und rollt nicht eure christliche Fahne irgendwo ein, sondern tragt sie mit Stolz. Ich darf Christ sein. Das ist nicht eine Auszeichnung für großartiges Verhalten, sondern es ist eine geschenkte Würde, eine fremde Würde vom Christus uns zugeeignet. Das ist fantastisch. Zweiter Punkt, wie lange predigt ihr hier? 1,5 Stunden? Oder? Okay, wenn die ersten einnicken, dann weiß ich Bescheid. Dann. Zweitens, du bist großartig beschenkt und nun pack das Geschenk aus. Gottes Gaben. Seine Kraft, seine Hoffnung, das ist nicht nur zum frommen Genießen. Das ist nicht nur zum interessanten Beachten. Und das will angewandt werden. Lass heraus, was in dir angelegt ist. Und nun lebe mit den Talenten, die er dir schenkt. Lebe damit. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit meinem Punkt 2 den Punkt 1 nicht durchstreiche. Das ist ganz wichtig. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da hat er ihnen eins ans Herz gelegt. Nicht 3 oder 5 Dinge, 1. Und er hat ihnen was gesagt? Ihr dürft antworten. Was hat Jesus ihnen gesagt? Bleibet in mir. Das ist das Wichtigste. Bleibe in mir. Darf ich es mal wagen, das zugespitzt zu formulieren? Bleibe in mir, dann läuft das andere. Die einzige Sorge, die du als Christ haben solltest, ist, dass du bei Christus bleibst. Dass du bei Christus bleibst. Dann laufen die Dinge. Dass da nicht irgendwas Permanentes gestört ist. Bleibet in mir. Das ist die einzige Verantwortung, die du hast. Bleibe an meinem Wort. Das sind Worte ewigen Lebens. Da kommt keine Tageszeitung mit. Bleibe im Gespräch mit mir, dann erfährst du auch Leitung. Ich will dich mit meinen Augen leiten, aber du musst auch mir in die Augen schauen. Und dann lasst uns im Abendmahl immer unsere gemeinsame Liebe feiern. Und wenn du so in mir bleibst, dann fruchtet das. Dann werden Früchte aus deinem Leben rauskommen. Und das wollen wir ja alle, oder? Und Frucht ist keine Leistung, die wir schaffen müssen. Frucht ist eine ganz normale Auswirkung eines gesunden Lebens. Wenn ein Baum gesund ist, bringt er Früchte. Wenn er faul ist und wenn da irgendwo so ein Krebsschaden drin ist, dann bringt er keine Frucht. Wenn er gesund ist, wird er Frucht bringen. Was Petrus dann hier konkret meint, davon spricht er dann hier in einer Kette von 8 Gliedern. Das ist so ein Tugendkatalog. Interessant ist, haben wir jetzt wenig Zeit, im Einzelnen groß darauf einzugehen. Er beginnt immer mit dem Glauben. Mit dem Glauben beginnt es, Verbundenheit mit Jesus. Und es schließt mit der Liebe. Und interessant ist, wie ein Kettenglied in das andere greift. Da ist der Glaube, das ist die Quelle, die Wurzel, aus der alles sprießt, aus der Verbundenheit mit Jesus heraus. Und aus dem Glauben kommt hier ein tugendhafter Stil, das heißt ein Lebensstil. Das heißt, Gott arbeitet ja daran, dass der Mensch wieder zu Menschen wird. Der Mensch soll wieder menschlich werden, so wie er das gemeint hat. Nicht das Zerrbild. Und das ist spannend, das auch bei sich selber zu erleben und bei anderen zu leben. Man möchte zur Ehre Gottes leben. Das ist ja die Überschrift eines Lebens als Christ. Ich möchte jetzt zur Ehre Gottes leben. Und dann frage ich, Herr, was gefällt dir denn eigentlich? Wie denkst du, Herr, denn über Politik? Wie denkst du denn über Sexualität? Wie denkst du denn über Geld und über Zeit? Und ich habe diesen einen Wunsch und bin davon beseelt, meinem Herrn Freude zu machen. Da ist von Einsicht die Rede. Das heißt, dass ich einen neuen Durchblick bekomme. Und dass ich im Alltag auch in den wichtigen Entscheidungen wirklich von ihm geleitet werde. Dass ich lerne, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Zwischen dem, was mir die Zeit stiehlt und mich doch nicht fördert. Und anderes, was mich vorwärts kommen lässt. Da ist von Selbstbeherrschung die Rede. Das heißt, sich selber in den Griff zu bekommen. Herr über mich selbst zu werden. und mich nicht vom Bösen leiten lassen, nicht von den Launen und Begierden leiten lassen und dass die Beziehung zum anderen Geschlecht eine andere wird, von Hochachtung und Würde geprägt und dass ich auch in meinem Leben wirklich mal Dinge überwinde, fertig werde, ablegen kann. Da ist von Geduld die Rede. Geduld heißt nicht, dass einer so schwach ist, dass er alles über sich ergehen lässt, sondern Geduld heißt, ich laufe aus den Spannungen des Lebens, in die ich gestellt bin, nicht einfach weg. Ich bleibe drunter stehen mit meinem Herrn und ich gehe mutig und tapfer das an, was er mir zukommen lässt. Und der Herr erhöht meine Tragkraft. Da ist von Gottesfurcht die Rede. Und ich erlebe das gerade auch beim Verzicht und dem standhaften Tragen von Schwerem, das Leben mit Gott wachsen kann. Gott bringt uns oftmals ein Stückchen weiter. Auch dort, wo wir stehen bleiben in den Belastungen des Lebens und wo er an uns feilen kann, an uns arbeiten kann. Und da ist von Brüderlichkeit die Rede, das heißt, ich entdecke die Brüder und Schwestern ganz neu. Ihr lieben Freunde, das war für mich die Entdeckung, als ich zum Glauben an Jesus kam. Die Christen, die waren noch genauso komisch manchmal und so weiter in der Gegend, wo ich wohnte damals, ist hier was anders. Aber die waren genauso, aber bei mir hat sich was geändert. Ich hatte auf einmal begriffen, das sind Menschen, die haben den gleichen Vater, die haben die gleiche Blutgruppe. Die haben Gott zum Vater. Von ihm sind sie gezeugt und haben ein neues Leben empfangen. Und da habe ich auf einmal Verwandtschaft entdeckt. Liebe zu ihnen, bis zum heutigen Tag. Und dann ist von Nächstenliebe die Rede. Nächstenliebe, ich beginne die Menschen um mich herum anders wahrzunehmen. Als Geschäftsmann sind das für mich nicht nur Konkurrenten, sondern das sind auch Geschöpfe Gottes, Ebenbilder Gottes, die Gott liebt. Das verändert mein Verhalten. Wir mögen in der Sache sehr hart miteinander kommunizieren müssen, als Kaufmann und so weiter. Da müssen wir miteinander ringen. Und dennoch ist da etwas anderes. Er ist auch der geliebte Mensch von Gott. Das wird, wenn ich Politiker bin, wird das meine Haltung zu dem anderen, der in einer anderen Fraktion ist, wird das in irgendeiner Weise immer wieder spürbar sein. Bis hin zu dem, der mir das Leben schwer macht. Und wie manchmal sage ich in der Seelsorge, da sind so manche fromme Leute, die kommen dann. Und dann erzählen sie auf einmal von einer Schwierigkeit und da können sie nicht über den Graben springen. Und dann sage ich manchmal, wissen Sie was? Jetzt stehen wir endlich mal vor der Bergpredigt. Vor dem, was wir immer so schnell sagen. Und jetzt sagt der Herr, jetzt liebe mal deinen Feind. Und jetzt springt mal über den Graben. Und ich gebe dir die Kraft dazu. Endlich mal vor der Bergpredigt. Und dann wollen wir das mal erleben, wie der Herr das tut. Wir merken, Glaube ist eine Bewegung zur Liebe. Und wir kommen immer tiefer ins Leben hinein und werden ihm ähnlicher. Und jetzt kommt Petrus zu dem, was vielleicht damals schon krankhaft war, und auch heute manche Christen fragen, was muss ich so gerade noch tun? Oder manche würden sagen, was kann ich mir vielleicht gerade noch so als Christ leisten, um Christ zu bleiben? Was kann ich mir gerade noch so leisten? So Grenzgänger, die so zwischen den Stühlen leben möchten oder sitzen möchten. Und da muss man sich das mal überlegen, wenn ich als Ehemann vielleicht fragen würde, was kann ich mir so gerade noch leisten, dass meine Frau mir nicht wegläuft? Was kann ich mir gerade noch so leisten? Blöde Frage, oder? So fragt man doch nicht. Und so geht es auch im geistlichen Bereich, lieben Freunde. Genau da hinein ertönt die Mahnung des Apostels Petrus. Und er sagt, weil du ein solch beschenkter Mann bist, kannst du dich nicht in einen christlichen Lehnstuhl setzen. Nein, genau umgedreht. Weil das so ist. Deshalb wende allen Fleiß daran und beweist euren Glauben. Und dann geht's los. Wörtlich eben deshalb, weil ihr so beschenkt seid, seid nicht faul, sondern lasst das reichlich bei euch sein. Sonst seid ihr blinde und der alte Lebensstil wird euch weiter beherrschen. Interessant. Die Gefahr war scheinbar damals bei den Christen auch schon da. Faul zu sein. Von dem großen Geschenk her sich nicht wirklich motivieren lassen, wer kein anderes Leben einschlägt, bei dem stimmt was nicht. Ihr pflegt einen alten Lebensstil, es gibt keinen Bruch in eurem Leben. Vielleicht pflegt ihr eure Lieblingssünden noch. Und ihr habt euch an das gewöhnt, was der Heilige Geist euch schon längst abgewöhnen wollte. Und ihr lasst Jesus nicht in die dunklen Zimmer eures Lebens hinein, dass er euch reinigen und heiligen kann. Ist es nicht ein Widerspruch? Wir haben vorhin gesprochen von dem, was Gott schenkt. Und jetzt schwenkt der Apostel Petrus hier und sagt, jetzt bist du ganz gefragt. Du bist ganz gefragt. Und daran erweist sich die Echtheit deines Christenlebens. Darf ich es mit einem Beispiel sagen? Ein reicher Mann ermöglicht einem armen Mann, einem armen Jungen eine Schulausbildung. Endlich, tolle, können wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das gibt es ja nun. Und anschließend noch das Uni-Studium. Da wäre dieser junge Mann nie rangekommen. Da hätte das Portemonnaie seiner Eltern nie zugereicht. Aber nun ist wichtig, dass dieser beschenkte junge Mann auch fleißig studiert, dass er sich auf den Hosenboden setzt. Und je konzentrierter er arbeitet, umso mehr nützt ihm das große Geschenk, was er empfangen hat. Deshalb, ihr lieben Freunde, finden wir im Neuen Testament auch immer wieder die Imperative. Weil Gott euch so beschenkt hat, deshalb geht los. Weil Gott den ganzen Wind schenkt, deshalb spannt aber auch die Segel eures Lebens und lasst euch, dass der Wind euch erfassen kann. Jagt der Heiligung nach. Lernt Gutes zu tun. Gebt Gottes Geist in eurem Herzen Raum. Er will euch veredeln. Nehmt seine Kraft und Liebe auf. Und denkt dabei immer daran, der Christus, der in euch wohnt, das ist der große Heilmacher, nicht der Kaputtmacher. Der Heilmacher, der veredeln will. Werner de Boer, ein ganz bekannter Bibelausleger, Wuppertaler Studienbibel, der hat einmal gesagt, welch eine Menge kurzsichtiger Christen gibt es in unseren Gemeinden. Wahrscheinlich nur in Heidelberg, füge ich hinzu. Wie arm ist ihr innerer Besitz, wie wenig, wie unzureichend ihre Erkenntnis des Christus, wie unfähig sind sie deshalb auch für die Aufgaben, die der Gemeinde Jesu in der Welt gestellt werden. Das hat mich zutiefst berührt. Sind wir so kurzsichtige Christen? Oder wissen wir, was uns geschenkt ist? Und das beflügelt uns. Das motiviert uns. Und damit bin ich beim Letzten. Festigt eure Erwählung und Berufung von Gott. Ich gehe davon aus, dass jeder hier oben eine Muskel hat. Und nun ist das wichtig, glaube ich auch, dass wir wissen, wie der Muskel lebendig bleibt. Wenn du ein Jahr deine Muskel nicht forderst, dann kannst du nach einem Jahr auch deinen Arm abnehmen lassen. Da ist nichts mehr drin. Darf ich das mal so vergleichen? Christsein ist auch wie ein Muskel. Wenn der nicht trainiert wird, dann geht das zurück. Dann geht das zurück. Und Petrus schenkt uns einiges und sagt, vergiss einmal nicht, dass du erwählt und berufen bist. Fasziniert dich das auch? Dass du vom lebendigen Gott erwählt bist, dass er dich mit Glauben beschenkt hat. Dass ich der Einzige, ich komme aus so einem kleinen Dorf, ich weiß, das merkt man, aber ist nicht so schlimm, dass ich der Einzige bin aus meiner Altersschicht, der zum Glauben an Christus gefunden hat. Das vergreife ich nie. Ich war ja nicht besser als die. Ich kann glauben, von Gott erwählt. Von Gott berufen, sogar berufen, so Pastor. Manchmal habe ich einen, darfst du das überhaupt oder musst du dich nicht hinten in die letzte Reihe setzen? Ich bin ja nicht besser als irgendeiner, der nicht auf die Kanzel steht. Berufen von Gott, fasziniert dich das noch? Erwählt und berufen. Und Mitarbeit in der Gemeinde ist doch keine Pflicht, ist kein Muss. Ich darf dem Herrn über die Schulter schauen, mitarbeiten bei dem, was er tut. Und ich darf mich mit meinen Gaben einsetzen. Und wenn du diesen Sprung im Kopf und im Herzen schaffst, dann wird alles leicht. Ich darf mitarbeiten. Das ist fantastisch. Macht eure Erwählung und Berufung fest. Und das ist der springende Punkt. Und wenn du mich fragst, warum manche Christen innerlich zurückgehen und eines Tages sind sie nicht mehr da, dann liegt das daran, dass sie ihre Berufung und Erwählung nicht wertschätzen. Und dass sie sie nicht festmachen, aufnehmen, daran leben, damit wuchern. Reich beschenkt sein macht verantwortlich. Reich beschenkt macht aktiv und nicht passiv. Warum sterben so viele Ehen oder plätschern so dahin? Warum? Weil sie das, was Paulus mal gesagt hat, nicht leben. Dass Liebe auch Arbeit bedeutet. Die Arbeit in der Liebe vernachlässigen sie. Sie wollen immer in ihren Gefühlen irgendwo spazieren gehen. Liebe hat was mit Arbeit zu tun, in der Tat. Die Tage war ich bei meinem Arzt und da hat er mir gesagt, weißt du, ich mache mit meiner Frau jetzt ein Kommunikationsseminar. Wir haben festgestellt, wir reden zu wenig miteinander. Da habe ich gedacht, das ist gut. Ich finde das ganz toll, dass ihr das gemerkt habt, da geht etwas langsam, aber sicher zurück. Und wenn nicht mehr miteinander redet, dann laufen die Dinge nicht mehr. Und er macht jetzt ein Seminar. Finde ich eine ganz großartige Sache. Ein Satz von Georg Müller, dem bekannten Waisenvater, der hat mich so fasziniert. Nur indem wir den Glauben üben, werden wir davor bewahrt, ihn zu verlieren. Nur indem wir den Glauben üben, im Glauben leben, die Kraft des Christus aufnehmen und jetzt so leben, werden wir davor bewahrt, dass es Stillstand und Rückstand und Rückschritt gibt. Das ist eine großartige Zusage, die dann kommt. Dass Paulus sagt, dann gibt es keinen Rückschritt, dann gibt es kein Einschlafen, dann gibt es kein Weggehen von Jesus, sondern er sagt, dann wirst du nicht straucheln. Und du wirst nie vom richtigen Weg abkommen. Und du wirst nicht zu Fall kommen. Und in Vers 11, und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und des Retters Christus zu. Freunde, die Kraft Gottes aufnimmt. Diese Tage hatte ich ein Gespräch. Da ging es in einer Familie hoch her, zwischen Jung und Alt. Hoch her. Und die Türen knallten, selbst wo ich dabei war. Und man verließ den Raum und die Worte waren bitter und so weiter. Und dann zu sagen, Freunde, wir wollen uns mal eins klar machen. Ohne den Christus könnten wir hier einpacken. Aber in meinem Wort hat der Christus gesagt, dass er die Herzen der Eltern zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Eltern bekehren will und kann. Oder habt ihr den Mut zu sagen, jetzt Christus, du kannst eine ganze Menge, aber bei uns, das schaffst du nicht. Den Mut hatten sie allerdings nicht. Und dann haben wir uns hier neu festgemacht. Es gab Tränen vom Vater, viele Tränen über das, was er in der Vaterschaft versäumt hat und was jetzt hier so an Scherben aufging bei dem Teenie. Tränen und dann miteinander festgemacht in diesem Herrn. Komm du jetzt hinein und wirke du neu, Buße, Vergebung. Und dann hilf auch zu dem und sündige nicht mehr. Berufung und Erwählung festmachen. Ihr bekommt wahrscheinlich hier in Rheinbach auch manche Einladung und dann steht da so ein Kürzel drunter, UAWG. Schon mal gehört? UAWG. Das heißt, um Antwort wird gebeten. Ich bin gern dabei. Lass mich gern allein, feiere gern, hoffe, es gibt auch ordentlich was, aber ich bin da. Das ist so wichtig. Wisst ihr, genau das möchte Gott auch. UAWG. Dass du diesem Herrn immer wieder sagst, Herr, ich bin mit dir gern unterwegs. Und ich weiß das zu schätzen, was du mir geschenkt hast. Ich gehöre zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und ich will gerne mich einsetzen, mit dem, was du mir anvertraut hast. Hier bin ich. Und jedes Abendmahl, wenn du zum Abendmahlstisch kommst, zum Tisch der Gnade, dann sag ihm das, Herr, zwischen dir und mir soll alles beim Alten bleiben. Du bist da, Herr, und ich bin auch da. Und dann bin ich dynamisch und bleibe dynamisch unterwegs. Wie Paulus, ich bin noch nicht vollkommen, habe das Ziel noch nicht erreicht. Aber jag auf das Ziel zu, um es ganz zu ergreifen, nachdem ich von dir ergriffen bin. Macht eure Berufung und Erwählung fest. Zu seiner Ehre und euch zur Freude. Amen.